Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gesprächspartner den Michael begrüßen. Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir heute zusammen auf diese kleine Reise gehen, dass du heute zu Gast bist in diesem Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, Sarah. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Dann lass uns einfach direkt beginnen mit der ersten Frage, nämlich der Frage, wer bist du?
Ja, vielleicht antworte ich am besten mit einer Geschichte. Und die Geschichte beginnt Anfang der 1990er Jahre. Ich hatte damals BWL studiert und ja, das lief alles super von außen betrachtet. Ich war im mittleren Management angekommen, war so Mitte 20 und alles ging steil bergauf. Und von außen betrachtet sah das alles super aus, aber innerlich habe ich mich furchtbar leer gefühlt, fehl am Platz, einsam auch. Ich war dann zuletzt in Paris, hatte dort für so eine Logistikfirma einen sehr, sehr tollen Job mit Anzug tragen und Auto und Paris, Stadt der Liebe. Aber wie gesagt, innerlich hat es furchtbar ausgesehen. Und ja, dann habe ich mit 27 den Stecker gezogen, habe zur Verwunderung meines gesamten Umfelds gekündigt und bin nach Lateinamerika gereist, um dort mal rauszufinden, wer ich eigentlich bin, was ich will vom Leben, wo ich mich da sehe. Und diese Reise, die hat 2 Jahre gedauert. Das war völlig unbeabsichtigt. Ich wollte einfach mal weg und dann hat 2 Jahre gedauert. Ich habe in Guatemala angefangen. Und dann bin ich so über die 2 Jahre, habe ich sehr, sehr viel Zeit mit indigenen Völkern verbracht. Also monatelang in den Anden oder im Amazonas oder am Anfang in Zentralamerika. Und ja, so allmählich auf dieser Reise habe ich dann meine Begeisterung und Leidenschaft entdeckt für was ganz anderes als Zahlen und BWL und Organisationsstrukturen, nämlich für Menschen und die Art und Weise, wie wir Menschen uns das alles stricken, also wie wir unser Leben gestalten, was für uns Sinn bedeutet, Freude bedeutet, Erfüllung, wo wir unsere Motivation hernehmen und daraus, aus diesen ganzen Erfahrungen, Begegnungen, hat sich dann so ein alter Kindheitstraum wieder durch die ganzen Sedimente der Zeit nach oben gearbeitet und der hieß Auslandsjournalist werden. Und ja, nach 2 Jahren stand ich dann unten am Südzipfel von Feuerland. Ich hatte immer so eine grob südliche Richtung und weiter südlich ging es nicht mehr. Da war nur noch Wasser und dann der Südpol irgendwo hinterm Horizont. Und dann wusste ich, meine Reise ist beendet. Und ich ging dann zurück und habe diesen Kindheitstraum ja umgesetzt. Also ich wurde dann Auslandsjournalist, ja, den Schwerpunkt Afrika und den Nahen Osten rausgesucht und habe dort mehr als 20 Jahre lang von den Rändern der Welt aus unserer europäischen Sicht berichtet, auch aus Krisen und Kriegsgebieten, sehr, sehr viele Krisen und Kriegsgebiete gemacht, gerade im letzten Jahrzehnt. Und ja, so hat dann im Prinzip mein zweites Leben begonnen und es verlief dann so, mein zweites Leben war das Leben als Auslandsjournalist, Schwerpunkt Krisen, Kriegsgebiete, Afrika, Nahosten. Und abschließend vielleicht nochmal nach der Geschichte deine Ausgangsfrage aufzugreifen. Wer bist du? Also ich glaube, ich bin jemand, der leidenschaftlich und sehr, sehr gerne in Bewegung ist. Und zwar sowohl geografisch, räumlich, als auch, ich sag mal, geistig oder mental. Und ich bin auch jemand, der, sagen wir mal, eine steile Lernkurve braucht und immer neue Herausforderungen. Und gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der bei all den auch schlimmen Sachen, die ich gesehen habe in den 20 Jahren, in Afghanistan, im Kongo, in Somalia, im arabischen Frühling, in Libyen, und jemand, der sich den Sinn für die Schönheit der Welt und die Schönheit des Menschen bewahrt hat. Und eine ganz, ganz große Liebe zum Menschen letztendlich zeichnet mich, glaube ich, auch aus. Ja.
Puh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer dass ich gerade tief beeindruckt bin und mich, glaube ich, noch mal mehr freue, dass du gerade in diesem Podcast bist. Und ich würde tatsächlich noch mal deine Reise so ein bisschen in Zeitlupe abspielen wollen und an einigen Frequenzen, die du jetzt auch schon angeschnitten hast, wenn du magst, noch mal mit dir einsteigen.
Gerne.
Du hast gesagt, ja, Mitte 20, von außen betrachtet war irgendwie alles schön. Es klang fast schon so ein bisschen wie von außen betrachtet perfekt. Und aber du hast gesagt, du hast dich leer, einsam und auch irgendwie fehl am Platz gefühlt. Also hast du eine Entscheidung getroffen, auch entgegen deines Umfeldes, wie du gesagt hast, und bist in dein zweites Leben und hast gesagt, du wolltest etwas über dich herausfinden. Was hast du denn als erstes über dich herausgefunden oder was hast du auch gefunden auf deiner Reise?
Ja, ich wollte herausfinden, wer bin ich, wo will ich hin, was ist mein Platz auf der Welt, was macht Sinn? Heute würde man sagen, was ist Erfüllung für mich? Das ist ja eine Frage, die jede und jeder für sich selbst unter Umständen völlig anders beantwortet. Odysseus bricht auf, ja, und will etwas herausfinden und dann geht er auf die Reise und die Reise verändert ihn. Und er kommt als ein anderer zurück. Und so ist ja letztendlich so das archetypische Reisemotiv und ist bei mir genauso gewesen. Also dazu braucht es eine lange Reise, eine intensive Reise, eine Reise voller Erfahrungen und letztendlich in meinem Fall zumindest eine Reise alleine. Natürlich begegnet man unterwegs sehr vielen Menschen. Das war bei mir auch so. Sowohl den Menschen, die da leben, wo man gerade durchkommt, als auch Menschen, die ebenfalls unterwegs sind. Und dennoch so im Kern ist es eine Reise, die ich allein auch mit mir gemacht habe. Und was ich gefunden habe, also sehr früh gefunden habe, ist dieses Element der Freiheit. Also dieser Wert. Damals hatte ich noch nie was von Werten gehört, vom inneren Kompass oder so. Also ich glaube, ich habe unterwegs meinen inneren Kompass entdeckt, ohne zu wissen, dass ich auf der Suche nach meinem inneren Kompass gewesen bin oder dass es so überhaupt was derartiges gibt. Ja. Und mein innerer Kompass, ganz oben auf meinem inneren Kompass steht Freiheit. In allen ihren Ausprägungen. Ich weiß, dass Freiheit auch ein problematischer Begriff ist. Deswegen ist eine weitere meiner vier Kernwerte in meinem Kompass Selbstverantwortung. So als Balance, damit die Freiheit nicht in die Übertreibung geht, also Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen. Also das war für mich eine Riesenentdeckung. Man kann ganz frei sein. Ganz praktisch sah das so aus, dass ich 2 Jahre lang morgens in den allermeisten Fällen nicht gewusst habe, was ich an dem Tag machen würde. Ne? Also ich so aufstehen, gucken, was der Tag bringt. Gerade auch mit den Indigenen im Amazonas oder ja, also wo Uhrzeit überhaupt keine Rolle spielt. Niemand trägt eine Uhr, die Sonne geht auf, du hast Hunger, du wirst müde, die Sonne geht unter, du schläfst, dazwischen gibt es soziale Interaktionen und das ist der Ablauf des Tages letztendlich. Da fragt nie jemand, wie viel Uhr es ist und ganz viele Dinge sind unvorhersehbar, was auch dazu führt, dass indigene Völker, die noch so in der Nähe von Jägern und Sammlern sind, von ihrem Entwicklungsstadium, menschlichen Entwicklungsstadium her, dass sie sich mit Zeit praktisch überhaupt nicht beschäftigen, ne, mit Tageszeit. Also diese Freiheit habe ich entdeckt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, habe ich entdeckt. Auch die Lust an der Bewegung, aufbrechen, ankommen, bleiben, wieder aufbrechen, ankommen, bleiben.
In Bewegung bleiben,
so wie du gesagt hast. In Bewegung bleiben, genau. Also diese Lust am Abenteuer, an der Herausforderung, Situationen bestehen, die du nicht kennst, Ne? Das ist ja eigentlich etwas, was dauerhaft passiert. Also ich war sehr, sehr viel in diesen indigenen Glaubensvorstellungen auch letztendlich unterwegs.
Vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie man sich da so einen Tag vorstellen kann. Du hast von Interaktionen gesprochen und auch von Herausforderungen. Ja. Vielleicht magst du das noch ein bisschen konkreter malen oder genauer malen, dieses Bild.
Ja, also ich erinnere mich an eine Situation, das ist in den Anden gewesen, in Ecuador, irgendwo im Hinterland, bei einem indigenen Minivölkchen, bei dem ich lange Zeit verbracht habe und die sich noch sehr, sehr stark neben den katholischen Glaubensvorstellungen sehr, sehr stark gleichzeitig vermischt mit ihren vorkolonialen, vorkatholischen Glaubensvorstellungen letztendlich beschäftigen und daran orientieren und das Leben. Und das heißt, jeder katholische Heilige hat auch gleichzeitig einen vorkatholischen Gott zugeordnet. Synkretismus nennt man das in der Fachsprache. Und an den Tagen der Heiligen, also wenn wir den Sankt Michael feiern, hängt dort hinten dran eben noch eine bestimmte Gottheit, die diese Menschen, diesem Heiligen damals, als sie der christlichen Religion begegnet sind, ja auch sehr brutal zum Teil über Mission und gewaltsame Mission und so zugeordnet. Und irgendwie sind unter den Deckmäntelchen der christlichen Heiligen letztendlich immer noch die alten Götter am Start und werden da verehrt. So, und in diesem ganzen, ich sag mal, spirituell, kulturell, traditionellen Gebäude, da gibt es einen Raum, der dazugehört zu diesem Gesamtkunstwerk, und dieser Raum, der gehört den Heilern. Und da habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Da war ich sehr, sehr oft dabei, wie diese Heiler, Menschen, die dann bei ihnen Schlange stehen, manchmal sind das auch Heilerinnen, meistens aber in dem Volk zumindest Männer, wie dann Menschen mit ihren Gebrechen oder mit ihren Schmerzen oder mit ihren Bauchschmerzen oder ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft bei diesen Schamanen anstehen. Und weil ich dann sehr lange dabei war, also da war und mich dafür interessiert habe, durfte ich dann oft bei diesen Sessions dabei sein. Und das war ganz, ganz faszinierend zu sehen, wie du da mit deiner, also mit etwas ganz Fremden konfrontiert wirst, was du noch nie gehört, nie gesehen hast, was gleichzeitig unheimlich faszinierend ist. Also im Kern ist es so, du kommst mit einer vielleicht schweren Krankheit zu diesem Schamanen. Er wird dir die Hände auflegen oder rohe Eier über deinen Bauch rollen, oder er wird dich mit Alkohol behandeln in irgendeiner Form, und dann bricht der Schamane auf. Also nicht mehr an dem Tag, vielleicht nachts in seinen Träumen, vielleicht unternimmt er eine lange Wanderung. Also er bricht auf die andere Seite, in Anführungszeichen. Also ins Reich der Toten, ins Reich der Götter, wie immer man das nennen möchte, in eine andere Welt. Und dort in dieser anderen Welt findet er heraus, was dein Problem ist. Und dann kommt er zurück und behandelt dich und heilt dich. Und das funktioniert sehr oft, ne? So, das heißt, du bist in der Situation, okay, zwei Möglichkeiten hast du. Zwei Möglichkeiten, die ich 20, 25 Jahre lang unterwegs seiend immer wieder für mich exploriert habe. Also die erste Möglichkeit ist, das ist doch Bullshit, wie soll das funktionieren? Also das kannst du auch formulieren, und dann ist deine Entdeckungsreise zu Ende. Ne, man wird vielleicht freundlich dir einen Tee einschenken, und dann ist die Entdeckungsreise zu Ende. Oder zweite Möglichkeit, du trittst aus dir heraus und lässt alles zurück, was du gelernt hast. Alles, was du jemals geglaubt hast, gewusst zu haben. Alle deine Bewertungen, all dein Wissen, all deine Technologie, all dein westliches, alles, was du mitbringst aus deiner Kindheit, deinen Eltern, deine Gesellschaft, die Wissenschaft. Und sagst, okay, das ist sehr spannend. Ja. Und dann nehmen dich die Menschen mit in ihre Welt, in die ganze Reichheit und den ganzen Reichtum, die ganze Komplexität dieser Welt, die ganze innere Verbundenheit zu Ursprungsmythen, wie die Welt damals entstanden ist, wie das mit bestimmten Gottheiten vielleicht zusammenhängt, wie das auch vielleicht mit bestimmten Verbindungen zusammenhängt, die fast schon was Magisches haben und so. Ne? Mhm. Also natürlich als Geschichtenerzähler ein unglaublicher Reichtum, Faszination. Mhm. Und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, über diesen Schamanen, letztendlich bin ich 25 Jahre lang als Auslandsjournalist auch so eine Art Schamane gewesen, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich sehe auch die Krankheit der Welt und unserer eigenen Gesellschaft zum Teil. Mhm. Und bin auch aufgebrochen auf die andere Seite, in den Krieg, in die Katastrophen, aber auch in sehr, sehr schöne Gegenden, in denen das Leben aber auch völlig anders verläuft, nach anderen Grundsätzen. Und das alles hätte für mich gar keinen Sinn gemacht. Und ich denke, so bin ich letztendlich zum Schreiben gekommen. Mhm. Weil der Schamane, der springt ja nicht zum Spaß auf der anderen Seite herum, sondern der hat ja einen Auftrag. Der möchte ja seine Patientin oder seinen Patienten heilen oder zumindest dabei unterstützen, dass es ihnen besser geht. Und so war es bei mir eben auch. Und ich glaube, dass ich in Südamerika diese ganzen Eindrücke, die ich da gesammelt habe, dass ich letztendlich zum Schreiben kam, um eine Möglichkeit zu finden, das bei meiner Rückkehr zu teilen und zur Verfügung zu stellen und im idealen Fall, dass daraus etwas entsteht, was die Patientin in Anführungszeichen oder den Patienten weiterbringt. Also Menschen inspirieren, Menschen bewegen. Mhm. Und später dann, als mein Journalismus sehr viel anspruchsvoller, sehr viel investigativer, sehr viel länger, konkreter, auch politischer wurde, auch einfach Dinge mitbringen, die diejenigen Menschen, die hier wirklich was entscheiden können, vielleicht dazu bringt, die Dinge anders auf die Straße zu bringen letztendlich, das auszuführen. In dieser ganzen komplexen, globalisierten, miteinander vernetzten Welt. Also eine Art Grenzgänger, Brückenbauer, der gleichzeitig aber auch sein Leben lebt und in der Bewegung und in dieser Freiheit und in dieser Sinnhaftigkeit letztendlich seinen Lebensentwurf gefunden hat.
Was glaubst du, warum haben dich insbesondere die Heiler, die Schamanen angezogen? Es hätte ja auch ganz was anderes sein können, aber was war die Faszination, die ja anscheinend von Anfang an da war? Und dann all das, was du daraus mitgenommen hast, ist ja unglaublich groß geworden anscheinend.
Ja, also damals wusste ich das nicht, aber heute ist mir das recht klar. Also das war nicht so eine spirituelle Suche oder sowas, sondern das hatte sehr stark mit dieser anderen Seite zu tun. Ne? Also der Tod, das Reich des Todes, was ja später auch im Krieg, letztendlich in den Kriegsgebieten, ein Stück weit seine Verlängerung gefunden hat. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo wir so drüber sprechen. Und ich glaube, das ging damit einher, dass mein Vater, der war Fabrikarbeiter und der hatte immer so den Plan, also mich und meine Schwester gemeinsam mit unserer Mutter ein gutes Leben zu bieten, ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ansonsten hat er sein eigenes Leben aber sehr zurückgestellt und schon recht früh so daran gedacht, dass sein Leben beginnen würde, wenn er mal nicht mehr in diese Fabrik gehen müsste, also in seinem Fall mit Mitte 60. So ein Jahr vielleicht, bevor ich in Paris gekündigt hatte, da hatte er eine Lungenkrebsdiagnose. Das heißt, ich wurde da als jemand, der noch so als Mensch, als junger Mensch sehr, sehr unfertig gewesen ist, sage ich mal, und über weite Strecken der Sohn seines Vaters gewesen ist mit Mitte 20, Anfang 20 eigentlich, also Anfang Mitte 20, damit konfrontiert, dass mein Vater bald möglicherweise gar nicht mehr existiert. Und ich denke, das war auch nochmal so ein Anschub herauszufinden, okay, wenn du nicht mehr der Sohn deines Vaters bist, wenn das nicht mehr deine erste Rolle ist, wer bist du dann eigentlich, ne?
Und ich habe gerade, darf ich kurz einhaken? Ja. Ich habe gerade auch so gedacht, weil du von der anderen Seite gesprochen hast und auf der anderen Seite ist beispielsweise der Tod, also auch vielleicht herausfinden zu wollen, wie sieht denn vielleicht diese andere Seite aus oder was hält sie womöglich bereit?
Genau.
Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt?
Ja, unbedingt. Also ich habe so ein bisschen so einen größeren Schlenker gemacht, um das nochmal so
Entschuldige.
nochmal so ein bisschen besser einzubetten, so okay, dann, da gibt es eine ganz tragische, familiäre, persönliche Phase, die genau in diese Phase meines kompletten Umbruchs fiel. Und die sicherlich auch in mir angeregt hat, den Gedanken, okay, willst du jetzt auch wie dein Vater irgendwas machen, was dir keinen Spaß macht? Zwar auf einem ganz anderen Level, aber im Prinzip gleiche Mechanik, um dann irgendwann mit den Füßen voraus aus irgendeinem Konzern getragen zu werden. Ja. Oder was willst du eigentlich? Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz dicker Schub auch nochmal gewesen.
Ja.
Und Motivation auch, um diese Entscheidung, diesen Cut sehr früh, sehr entschlossen zu machen und dann auch durchzuziehen und danach nie mehr zurückzukehren in eine Arbeit, die dir keinen Spaß macht, die dich nicht erfüllt, die keinen Sinn macht für dich. Ne? So, und dann, genau wie du sagst, die Brücke. Mein Vater hat dann seine OP überlebt. Der hat dann noch 10 oder 12 Jahre ein recht gutes Leben mit einer Lunge. Aber sagen wir mal, dieses Trauma und diese erste knallharte Begegnung mit der anderen Seite, mit Tod, Sterben und so weiter, mit diesem Thema bin ich aufgebrochen. Ne? Und das hat mich dann automatisch an die Wurzeln geführt. Erstens an die Wurzeln des Menschseins, also die Menschen, die wirklich noch viel, 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 viel näher dran sind als an den Dingen, an den essentiellen, existenziellen Dingen als wir, weil sie einfach noch sehr viel besser mit sich in Verbindung sind, mit der Natur in Verbindung sind und weil sie eben noch, ich sag mal, Praktiken, bewertungsfrei, sage ich einfach mal, Praktiken beherrschen, die wir auch mal beherrscht haben, aber die sind irgendwie auf der Strecke geblieben auf dem Weg in die Hyperkonsumgesellschaft. Und genau, und dann, wie gesagt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber auf deine Frage hin würde ich eindeutig bejahen und sagen, ja, weil ich mit diesem Gepäck bei den Indigenen ankam und dort plötzlich auf Menschen traf, die die andere Seite kennen, war natürlich klar, dass ich mich diesen Menschen anschließe und versuche, so viel wie möglich Zeit mit denen zu verbringen und letztendlich auch dann mit ihnen auf die andere Seite zu reisen. Ne? Also das habe ich einige Male gemacht in diesen 2 Jahren mit Menschen, denen ich sehr, sehr vertraut habe, mit Peyote oder Pilzen oder im Amazonas gibt es auch unterschiedliche natürliche Substanzen. Also es war mir dann irgendwann nicht genug zu gucken, also die Erzählung zu hören, sondern ich wurde dann letztendlich auch eingeladen zu sagen, nur wenn dich das so interessiert, dann komm doch mal mit. Und dann, das habe ich dreimal gemacht auf dieser Reise, immer in so einen sehr, sehr tiefen rituellen Kontext eingebettet.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie war diese Reise und wie hast du diese Reise begonnen und wie bist du dann am Ende, mit was bist du aus der Reise raus sozusagen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würd gerne mal irgendwie 12, 15 Jahre kurz in die Zukunft springen, von da aus, in die Zeit, als mein Vater dann schon gestorben war, bin ich nochmal zu einem der Heiler in Zentralamerika gefahren, um nochmal mit ihm diese Reise zu unternehmen. Und das ist schon sehr, also sie nennen die Pilze in Mexiko La carne de Dios, das ist das Fleisch Gottes. Und sie sagen, mach dir keine Gedanken, nimm dir nichts vor, die Pilze bringen dich genau dahin, wo du hin musst. Und genauso ist es da auch gewesen. Es war da also ein sehr, sehr schlimme Reise. Also man muss ja vorstellen, man ist da in so einer Hütte, da ist der Heiler, dann ist da noch in meinem Fall war es eine Heilerin. Und dann ist dann noch ein Heiler, der nicht reist, der ist einfach noch da, um aufzupassen. Und dann sitzt man da, man hat 3, 4 Tage nichts gegessen. In den anderen Hütten sitzen andere Initianten, also Menschen, die in meinem Fall war meine Gruppe, Menschen, die vom Jungen zum Mann werden. Und die sind eben auch gereist, die haben auch mit mir dieses Fasten vorbereiten und die ganzen vorbereitenden Riten durchlaufen. Und es ist dunkel und dann kommt Doña Julia, also die Heilerin, und sagt, das verheiratet diese Pilze miteinander. Also männliche und weibliche, sieht sie, welche männlich-weiblich sind. Sie weiß genau, wie viel du nimmst und das war ganz schön viel. Und ich hatte ja keine wirkliche Erfahrung und habe mich dem absolut überlassen. Und dann ging es erst los, also Halluzination war so bunte Sterne, die so wie wenn man im Raumschiff Enterprise drin sitzt, die einem so entgegenfliegen. So, wow, ist das schön. So, und dann plötzlich wurden die alle zu Augen und die haben mich alle angestarrt. Und dann kippte das so in so eine Angst. Und dann, also man weiß immer, dass man da sitzt. Und gleichzeitig hat man eben diese Erfahrung der Reise, del Viaje, wie sie sagen, also der Reise auf Deutsch. Und dann die Augen und dann wurde alles sehr, sehr beängstigend und ich hatte furchtbare Angst, stundenlang, und habe sehr viel geweint und bin dann so in den Boden versunken und war da unten mit den Würmern unterwegs und den Mikroben und so. Und irgendwann kam ich dann so zu mir, irgendwie die Angst war plötzlich weg und da war dann mein Vater.
Oh, wow.
Ja, das war echt krass.
Oh, ich habe Gänsehaut.
Ja, da war mein Vater und der hat mir so zugelächelt. Also so nach dem Motto, ist alles gut. Ja.
Berührend, unglaublich berührend.
Es war krass. Und dann hatte ich so irgendwie eine kurze, sehr positive Interaktion mit meinem Vater und dann war mein Vater weg und dann saß ich so auf diesem Schemel, dann habe ich so gemerkt, boah, ich war wieder so richtig auf diesem Schemel und wahrscheinlich schon seit Stunden, irgendwie meine Gliedmaßen waren eingeschlafen und ich saß da und hatte dann so die Hände so zusammen, wie so eine kleine, ne, zwei Hände, die so eine kleine Schale bilden. Und in dieser Schale hatte ich so eine hellblaue, fluoreszierende Flüssigkeit, die so geglitzert hat. Also okay. Das war so, wow, das ist so. Dann habe ich so, wow, also dieses Elixier. Das, also es war nicht wirklich da, ne, aber so für mich war es da in dem Moment. Und ja, jetzt, wenn ich es also zurückdenke, du, dann wusste ich, jetzt ist es durch. Jetzt kommst du allmählich wieder zurück. Und hinterher habe ich erfahren, also was auch interessant war, ne, Doña Julia hat die ganze Zeit auf mich aufgepasst. Ne? Mhm. Auch gerade in dieser Angstzeit stand die da so im Halbdunkel in der Dunkelheit und mit ihrer indigenen Sprache und hat so mit so einem Stock in der Luft wie mit so einem Schwert, ne, und hat so gegen die bösen Spirits irgendwie angekämpft und mit so einer fauchenden Sprache so und der Heiler, der nicht mitgereist ist, der hatte die ganze Zeit meine Hand, hat mir irgendwie über den Arm gestrichen und so, das heißt, es war so
sehr fürsorglich,
war da in sehr, sehr guten Händen. Und ja, und für mich war das der Abschluss einer, ich sag mal, sehr herausfordernden Zeit, nachdem mein Vater da gestorben war. Also ich kann wirklich sagen, dass das für mich war das der absolute Game Changer. Danach bin ich wieder ich geworden und gewesen und habe wieder mein Ding gemacht, konnte wieder aufrecht durchs Leben gehen, wieder Freude und so. Also es war wirklich eine Heilung und letztendlich auch eine mentale Heilung und letztendlich auch so ein Schritt auf ein nächstes Level. Weil danach meine ganzen großen Geschichten als Journalist, meine ganzen großen Arbeiten in den Kriegsgebieten, das kam dann alles so Schlag auf Schlag danach. Also es war wie eine Befreiung.
Was glaubst du, was hast du zurückgelassen oder wovon konntest du dich befreien? Oder du hast gerade von Heilung gesprochen. Was glaubst du, war das ganz konkret?
Ich glaube, das war einfach so eine verschleppte Trauer. Ne? Mit sehr viel Eindrücken, Reisen und Begegnungen zugeschüttete, nicht durchlebte Trauer, die ich hatte, die einfach nicht geleistet, sondern ich glaube, das war einfach eine nicht geleistete Trauerarbeit und je länger die nicht geleistet war, das sehe ich auch jetzt häufig im Coaching, wenn Menschen bestimmte Themen einfach mit sich rumschleppen, es muss gar nicht immer eine Trauer sein und das wird immer größer, es wird immer schwerer, es ist innerlich klar, eigentlich müsste ich mal, ne, oder ich könnte doch oder sollte doch, aber aus welchen, ne, für solche Sachen ist der Zeitpunkt immer ungünstig und sowas bei mir damals eben nach dem Tod meines Vaters auch gewesen und dieser ganze Ballast, dieses Gewicht, diese Eintrübungen, die seelische Eintrübung, das war alles wie weggepustet und ist auch nie mehr gekommen, weil das ist gar nicht mein, das bin ich gar nicht, ne? Mhm. Aber in dieser Situation war ich es eben, ne? Und das hat sich irgendwie unrund angefühlt und ganz das genaue Gegenteil von dem, wie ich bin und wie ich leben will, Freiheit, Leichtigkeit, Gelassenheit, Großzügigkeit, sich selbst und anderen gegenüber und so, das sind dann alles Dinge, die dann durch diesen Ballast sehr, 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 sehr stark auf der Strecke bleiben. Und das war so eben den Ballast, um den Ballast abzuwerfen, musste ich offensichtlich auf die andere Seite und durch diese Ängste und durch all das durchgehen und dann war es weg.
Also ich auch den Blick mal hinzurichten und nicht abzuwenden, sondern ich schaue mir das an, ich gehe da durch und danach kann ich es auch oder kann es auch mich loslassen. Also je nachdem, es klingt auch so ein bisschen so ein gegenseitiges Loslassen. Und dann hast du gesagt, du bist aufgebrochen. Du bist aufgebrochen in Krieg, Katastrophen, Gefahren, Abenteuer. Was sind so die prägendsten Bilder, die du mit dir trägst auf dieser Reise in, du hast gesagt, einerseits war es ein Kindheitstraum und andererseits war es auch immer, so klang es auch, ne, Gefahrensituation hast du beschrieben. Was sind die Dinge, die für dich am einprägsamsten waren und welche Bilder tauchen auch auf?
Ja, ganz kurz, um dich da nochmal so reinzuholen. Also ich habe nicht nach Südamerika nicht mit Journalismus angefangen, um in Krisen- und Kriegsgebiete zu ziehen. Ne? Also wir haben im Prinzip so 93 bis 95 war ich in Südamerika und dann ab 95, 96 bis 2017 habe ich Journalismus gemacht, also etwas mehr als 20 Jahre. Und am Anfang war das eher so die Legitimation für mich, um unterwegs zu bleiben und das auch zu finanzieren und so. Das heißt, ich habe am Anfang Journalismus letztendlich gemacht, um Stück weit auch, um diesen Lifestyle, den ich vorhin beschrieben habe und diese Dinge, die mir wichtig sind, mir zu ermöglichen. Mhm. In Bewegung bleiben, wachsen, Neues erfahren, Abenteuer, Leben spüren. Mhm. Und das waren dann so Sachen, die sind dann oft im Reiseteil gelaufen oder dann später bei Geosaison oder bei Abenteuer und Reisen in solchen Magazinen. Und als ich dann aber das eine Weile gemacht hatte, wurde mir das zu wenig, zu oberflächlich, weil diese Reiseteile, da sind oft viele Sachen dabei, die echt gut gemacht sind und gleichzeitig ist es ein bisschen so schon trotz allem so eine himmelblaue, rosarote Welt, ne? Und vieles von dem, was mich am Wegesrand eben auch interessiert hat, wie geht's den Menschen wirklich, also so die Grautöne und auch die schwärzeren, dunkleren Töne, die machen sich in so einem Reiseteil neben der Gucci-Handtasche-Anzeige dann halt nicht so gut, ne? Ist auch fair enough. Mich hat das aber zunehmend angefangen zu stören, dass die Dinge, die mir da immer wichtiger wurden, dass die dann am Ende aus dem Text raus mussten, weil sie vielleicht hätten für Irritationen sorgen können, für einen kleinen Reality-Shock sorgen können an der einen oder anderen Stelle. Und diese Reise in Mexiko zu meinem Vater, die findet genau auch an dieser Schnittstelle statt, wo ich dann gesagt habe, das bringt's nicht mehr, ne? Also das ist mir zu flach, da ist mir zu wenig Sinnhaftigkeit, Tiefe, aber auch Sinnhaftigkeit. Ja. Da ist mir zu wenig. Ja. Der Schamane bringt nur Unterhaltung mit von der anderen Seite und nichts, was, also Unterhaltung ist auch wahnsinnig wertvoll, ne? Also jemanden mitzunehmen und dass er eine gute Reise hat und ein paar gute Momente lesend auf dem Sofa und andere Menschen kennt, wie die ticken. Wenn es auch nur die Positivfolie ist, das ist auch schon sehr, sehr wertvoll. Aber es ist mir dann irgendwann zu wenig gewesen.
Und das Bild ist ja irgendwie auch nicht vollständig, finde ich. Wenn man nur die eine Seite zeigt, ist ja das Bild auch irgendwie nicht vollständig. Also man weiß, da ist noch was, aber Genau. Kann, aber es ist halt irgendwie nicht sichtbar.
Genau. Es ist irgendwie auch dann nur eingeschränkt glaubwürdig, finde ich. So, und dann habe ich mich halt nach mehr Tiefe, mehr Glaubwürdigkeit, mehr Sinn und auch mehr Hebel. Hebel im Sinne von, was kann ich mitbringen, was bei uns dann wiederum wirklich eine politische Hebelwirkung hat. Und so bin ich dann in dieser Zeit, in der auch die Reise ins Reich der Toten in Mexiko zu meinem Vater mit dem blauen Elixier stattgefunden hat, das war gerade so der Wechsel auch. Und als ich dann da zurückkam, da wusste ich, ich war jetzt schon drüben gerade und ich hatte da plötzlich diesen Mut und auch diese Entschlossenheit zu sagen. Klingt
ein bisschen nach Furchtlosigkeit.
Ja, eine gewisse Furchtlosigkeit, aber wirklich nur eine gewisse, weil man braucht seine Angst, man braucht seine Angst und seine Furcht auch gerade in solchen Orten. Genau, und danach ging es dann halt in den Kongo, nach Somalia, Afghanistan habe ich gemacht. Dann kam der ganze arabische Frühling mit den ganzen Verwerfungen, Revolutionen. Und aus dieser Zeit, also ich, da gibt es natürlich viele. Ich komme jetzt auf deine Frage. Was ist so ein konkretes Erlebnis? Also vielleicht auch so ein gutes Erlebnis, was so eine gute Brücke letztendlich bilden kann. Wir sind jetzt schon im Jahr 2017. Ich hatte 2015 angefangen, mir zu überlegen, wie wäre es, wenn ich nochmal was ganz anderes mache. 2015 hatte ich angefangen, 2016 habe ich dann das erste von 4 Jahren Ausbildung gemacht, systemisches Coaching, und dann kam nochmal eine Geschichte in Libyen. Und Libyen, für die meisten werden es wissen, ist ein Staat, der mit inzwischen 1600 bewaffneten Gruppierungen, die sich gegenseitig niedermetzeln, ein Ergebnis des sogenannten arabischen Frühlings. Also das war mal ein Land unter Gaddafi, was sehr gut funktioniert hat. Aber natürlich unter einem Diktator mussten die Menschen leben, wurde dann auch angesteckt vom arabischen Frühling und ist inzwischen total gescheitert in dem Land. Bürgerkrieg seit vielen, vielen Jahren. Und eine der zentralen Ablegestationen von Flüchtenden aus Afrika, die übers Mittelmeer nach Europa kommen. Und ich habe über diese Jahrzehnte sehr, sehr gute Verbindungen nach Libyen gehabt und schon zu Gaddafis Zeiten, und konnte dann gemeinsam mit einem Fotografen es nochmal erreichen, dass wir nochmal einreisen dürfen. 2017 war das, also das Thema fürs SZ-Magazin, Magazin der Süddeutschen Zeitung damals, also ich schreibend, der Fotograf, der Moises Saman, der die Bilder gemacht hat. Und ursprünglich wollten wir eine Hintergrundreportage, eine lange machen. Also meine Geschichten sind immer sehr erzählend gewesen, immer sehr, sehr nah, sehr berührend, dass die Menschen, die das lesen, auch wirklich dabei sind vor Ort. Ne? Und das heißt, du musst natürlich auch dabei sein, wenn du vor Ort bist, um etwas zu erzählen, erzählen zu können, was die Menschen mitnimmt. Also so nah wie möglich dran. Also 1 Million Menschen, Flüchtende, gefangen zwischen dem libyschen Bürgerkrieg und der europäischen Abschottung. Ne? Also die Europäer wollen sie nicht reinlassen und vor Ort können sie aber auch nicht bleiben. So, das war so die Ausgangssituation. Und dann haben wir da wirklich zufällig bei einem Interview mit so einem Marinegeneral haben wir einen Warlord kennengelernt. Und das war also eine absurde Situation. Wir waren mitten in Tripolis, in der Hauptstadt, in diesem Gespräch mit so einem Marinegeneral, und plötzlich flog die Tür auf, also wirklich mit fast schon mit dem Stiefel eingetreten, und dann kam er und mit seinen Jungs umgehängte Maschinengewehre, Patronengürtel und so, wie man sich's vorstellt, wie in einem schlechten Film. Und der Marinegeneral hatte richtig Schiss in seinem eigenen Haus. Und dann haben die da ein bisschen auf Arabisch hin und her so. Und dann setzte er sich, ich saß in so einem großen, opulenten Ledersofa, und dann setzte er sich genau neben mich. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geredet. Und dann stellte sich raus, er war vor etwa ein Jahr davor verletzt gewesen und wurde ausgeflogen nach Deutschland. Und hat in Berlin, in Charlottenburg, im Krankenhaus, haben sie ihn zusammengeflickt. Ach Gott. Und als er hörte, dass ich aus Berlin komme, sagte er das einzige Wort, was er auf Deutsch mitgenommen hatte, und das war Bruder.
Oh Gott, das ist ja krass.
Und in dem Moment wusste ich, das ist eine einzigartige Gelegenheit, um in diese Welt einzutauchen. Also auch hier wieder der Schamane, wieder derjenige, der... Also eigentlich, während wir jetzt so sprechen, ist es eine Situation, die sich permanent wiederholt seit den frühen indigenen Begegnungen. Also wieder eine andere Welt und die Chance, irgendwie, wie auch immer, sehr schnell Vertrauen hergestellt zu haben zu einem Menschen. Mhm. Und ich fragte ihn dann über unseren Übersetzer, ob wir nicht mal vorbeikommen können in seiner Base. Mhm. Und er sagte, sure, könnt ihr vorbeikommen. Und so, und dann kommt es auch eben zu dieser Situation. Also wir sind dann dahin gefahren, das musst du dir vorstellen, einmal quer durch Libyen, oben 80 Kilometer an der Mittelmeerküste entlang, keine Ahnung, 40, 50 Checkpoints, jeder Checkpoint in der Hand einer anderen Miliz. Und wir brauchten irgendwie Ewigkeiten, bis wir dann bei ihm waren. Das muss man auch alles gut vororganisieren, sowas, ne, damit das überhaupt geht, die richtigen Leute im Auto haben und so. Ja. Was dann so ging über diese ganzen Connections, die ich halt in Libyen hatte und habe. Ja. Und dann kamen wir da hin und dann hatten die da so ein Kanonenboot. Und wir waren da ein paar Tage und sie haben da Küstenwache gespielt im Prinzip. Haben sich auch Küstenwächter genannt. Und der Auftrag war, Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Na, offiziell, das ist sehr dubios alles. Ne? Aber aus seinem Mund, wenn Leute aus dem Schlauchboot kippen und da ertrinken, dann fahren wir raus und retten die und bringen die zurück in diese furchtbaren Lager da in Libyen. Auf jeden Fall hatte der dann so einen Notruf. Und dann sind wir, der Moises, unser Übersetzer und ich, mit denen rausgefahren aufs Mittelmeer abends. Oh Gott. In einem gehijackten Kanonenboot, diesen ganzen Freaks, die bis unter die Zähne bewaffnet waren und nach Schmieröl von den Maschinengewehren rochen und Schweiß und Blut in der Luft sozusagen. Und wir dachten so, okay, was soll da passieren? Wir fahren da raus, wir ziehen die Menschen aufs Boot und retten die und dann kommen wir wieder zurück. Ne? Und dann kam es aber ganz anders. Es war dann Nacht, wir fuhren immer weiter raus. Die Lichter der libyschen Küste waren weg. Wir waren 360 Grad, totale Dunkelheit. Und plötzlich tauchte, ist so eine Art Infrarotkamera, was sie da vorne drin hatten. Und da tauchte dann dieses Schlauchboot auf. Und das sind dann so verstellte Farben, aber wir konnten auf diesem irgendwie so 400-500 Meter entfernt schon so die ersten schemenhaften Umrisse sehen von diesem Schlauchboot, hielten dann auf dieses Schlauchboot zu und als wir noch vielleicht 60, 80 Meter von dieser Silhouette weg waren, sah ich plötzlich auf diesem Bildschirm zwei Objekte oder Gegenstände, die sich aus diesen Schatten lösten.
Okay.
Und das waren die Schnellboote der Schlepper. Also die Schlepper haben sich praktisch, die wussten, die kommen jetzt. Die haben sich genau hinter das Schlauchboot gestellt. Und als wir nah genug waren, kamen die um das Schlauchboot rum und haben sofort das Feuer eröffnet. Also mit allem Pipapo. Also schwere Maschinengewehre, Raketenwerfer, überall schlugen Kugeln ein, es war furchtbar laut, Menschen fielen um, links und rechts und so. Und ich bin da auch gestürzt, habe mir irgendwie drei Rippen gebrochen. Und ich weiß nicht, wie lange das ging. Man denkt ja immer, sowas dauert eine Ewigkeit, ne? Vielleicht 5 Minuten. Also ne, von unserer Seite her wurde dann auch, also nicht von uns, sondern von der Warlord-Seite wurde auch heftig zurückgeschossen und dann irgendwann war es plötzlich total still. Und ich habe dann nur gerufen, Moises, weil der war vorne im Boot und so, der hat überlebt, unser Übersetzer hat überlebt, aber viele, viele Menschen sind gestorben in der Nacht. Also alle Schlepper waren tot auf der Gegenseite. Die trieben da irgendwie rum und ja, also das war so der Moment, wo ich da lag und dachte, fuck, also das ist jetzt ist vorbei, ne? Also so, du bist doch eigentlich schon Coach gewesen. Was zur Hölle machst du hier, dachte ich die ganze Zeit, ne? Was ist halt auch ein Zeichen dafür, wie lange so eine Identität, die du lange hast, wie lange die noch an dir zieht und wie schwer es dann letztendlich ist, die Kugel rüberzurollen und in eine neue Identität, in eine neue Rolle zu finden. Also nur als kurzer Exkurs. Ne? Auf jeden Fall, zwei Sachen habe ich gedacht. Das eine war, du hast viel zu wenig Zeit mit deiner Frau verbracht. Also, wir waren damals noch nicht verheiratet. Und ich dachte, das Leben war wunderschön. Also, ich hatte öfter mal so einen Close Call, wie wir sagen.
Also so was heißt das ganz?
Ja, so eine Situation, in der es so Kante ist, ne? In der du vielleicht dein Leben verlierst. Und ich glaube wirklich, es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn in dem Moment, in dem wir sterben, wenn wir zurückblicken und uns sagen können, das Leben war gut, wie es war. Ja, und das ist auch eigentlich meine Mission als Coach, letztendlich bei Menschen, die an Weggabelungen stehen, dazu beizutragen, die dabei zu unterstützen, dass die das eines Tages sagen können. Also es hat was sehr, sehr Existenzielles. Das Leben ist existenziell. Überraschend.
Absolut. Ich würde ganz kurz was, also so ein bisschen einschieben wollen. Ich habe letztens zu meinem Partner an einem Tag gesagt, weil es mir genau in diesem Moment in den Kopf kam. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, du, wenn ich jetzt sterben würde, ich würde sehr, sehr glücklich gehen. Nein. Und das hat irgendwie was sehr Beruhigendes für mich gehabt, diese Wirkung von, es ist gerade alles sehr gut und es ist alles, ich bin gerade sehr, sehr glücklich, daran muss ich gerade denken. Und gleichzeitig habe ich bei der Schilderung, also dieser Geschichte, habe ich so gedacht, also auch wieder diese, ne, du hast vorhin von Grau- und Schwarztönen gesprochen, also dem Tod ja mehr als nur ins Auge geblickt, der war ja um dich herum. Wie kann ich mir vorstellen, ging es dir in diesem Moment, also welche Gefühle sind noch aufgetaucht und wie hast du das für dich auch verarbeitet?
Also du denkst sehr wenig in so einer Situation. Ne? Evolutionsbiologisch sind wir so konstruiert, dass du kriegst eine Wahnsinnsangst und der Rest macht dein Gehirn. Schüttet alles aus, was es braucht. Und deswegen meine ich eben, unsere Angst ist auch unser Freund. Also nicht nur in solchen Extremen, das heißt ja die Angst, also eigentlich unsere Freundin, also unsere Angst ist unsere Freundin, weil nicht nur in solchen Extremsituationen, sondern auch sonst Angst, sofern sie wirklich begründet ist und nicht konstruiert, was gar nicht mehr immer so einfach auseinanderzuhalten ist. Also real existierende Angst, die begründet ist, ist unheimlich hilfreich, weil sie eben ein sehr, sehr feines Programm in Gang setzt, das uns zu Höchstleistungen, körperlichen, mentalen Höchstleistungen, situativ letztendlich bringen kann. Und also ich hatte halt diesen Gedanken, zu wenig Zeit mit meiner Frau, das habe ich auch danach radikal verändert. Also das ist einfach überhaupt kein Vergleich mehr. Und letztendlich aus dem Journalismus final dann rauszugehen, hat dazu natürlich auch nochmal beigetragen. Das war nicht die Motivation, aber das war dann sehr schöner Begleiteffekt. Und dann eben so dieses, was du eben gerade auch beschrieben hast, herzlichen Glückwunsch übrigens, ne? Ich glaube, das können wenige Menschen so sagen, dass dieses Einssein mit sich, also diese, hey, das war alles gut. Ne? Ich hatte nicht das, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass mein Leben wie ein Film an mir vorübergezogen ist, übrigens auch nicht in anderen ähnlichen Situationen, die ich erlebt habe. Vielleicht so ein paar Bruchstücke oder sowas, aber es ist jetzt nicht, bei mir zumindest nicht so gewesen. Und, und zu deiner Frage, wie verarbeitet man sowas? Also ich glaube, mit einer gewissen Routine, wenn es schon vorhergegangene Situationen gab, also ich, ne, so Klopf auf Holz, 20 Jahre habe ich einiges gesehen, einiges erlebt und bin immer sauber sozusagen da rausgegangen, da hatte nie Themen wie Traumatisierung und so weiter und bin auf Podiumsdiskussionen oft als derjenige rekrutiert worden, der mal sagen soll, wie er das gemacht hat. Und mein persönlicher Zweiklang ist erstens, also der Schreibprozess, du kommst zurück und dann gehst du immer und immer und immer wieder durch und du gibst dem eine Form und am Ende steht da eine Geschichte. Das heißt, es gibt eine Wochen-, monatelange sehr intensive Auseinandersetzung mit dieser Situation und in der Kombi mit diesem Gefühl der Sinnhaftigkeit. Ja, und da ist auch wieder dieser Schamane letztendlich, ist ganz interessant, dass wir immer wieder auf das Bild kommen oder ich immer wieder auf dieses Bild komme, ja, weil also die Sinnhaftigkeit, ich mache das nicht nur irgendwie, weil ich irgendein Aufregungsjunkie bin oder sowas, sondern ich habe eine konkrete Mission und ich glaube daran, dass ich mit meinen Geschichten was verändern kann. Und also ich habe mich damit nie wissenschaftlich beschäftigt, Traumawissenschaft und so weiter, aber mein persönliches Rezept ist, ich weiß, warum ich da bin, ich weiß, was das Sinn macht, ich weiß, dass ich damit was verändern kann. Ich bin hier nicht reingeraten, sondern ich habe nach solchen Situationen letztendlich auch ein Stück weit gesucht. Thema Selbstverantwortung. Ich habe es alles bestmöglichst vorbereitet. Oft Jahre, solche Trips werden oft Jahre vorbereitet. Mhm. Und das macht alles für mich total Sinn. Und ich nehme mir die Zeit hinterher, um da nochmal richtig reinzugehen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, nach dem Schreibprozess, ich brauche da nochmal einen Break, dann habe ich mir auch diesen Break dann oft nochmal gegeben. Ne?
Ja, du hast vorhin gesagt, du wolltest die Schwarz- und Grautöne herausfinden. Du wolltest erfahren, wie geht es den Menschen wirklich? Und was hast du da herausgefunden? Wie geht es den Menschen wirklich?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Bin ich sehr dankbar dafür. Es geht ihnen nämlich ganz anders, als wir denken. Und während ich als Journalist in der ersten Hälfte meines Schaffens in den, in Anführungszeichen, bunten Geschichten von den Rändern der Welt immer um die Grautöne kämpfen musste, sagen, hey, ich würde aber das auch mal gerne reinschreiben und da gibt es auch mal Sachen, die nicht gut sind und ne, da muss ich immer drum kämpfen.
Ja.
Musste ich dann in der zweiten Hälfte sehr stark um die bunten, leichten, fröhlichen Töne kämpfen. Und das ist mir auch nochmal super wichtig, immer in meiner Arbeit mir super wichtig gewesen, vor allen Dingen in dieser zweiten Hälfte, in Krisengebieten, in Kriegsgebieten, in Flüchtlingslagern, auf den Migrationsrouten, im Hinterland von Afrika, mit Warlords, Massenmördern, Terroristen, Islamisten, Boko Haram in Nordnigeria und in all diesen Situationen ist es doch so, dass wir Menschen sehr gerne lachen, dass wir sehr gerne Witze machen, dass wir sehr gerne auch mal tanzen, auch im Flüchtlingslager, irgendwo im Hintersudan, dass wir Menschen große, große Kräfte haben, Stärken, Fähigkeiten, enorme Ressourcen, Wahnsinnspotenziale und dass wir die in solchen Grenzsituationen dann auch abrufen. Und dass wir Improvisationskünstlerinnen und Künstler sind, Überlebenskünstler und Künstlerinnen, dass wir sehr, sehr solidarische Menschen sind. Ne? Ich habe immer gesagt, wenn es hart auf hart kommt, entscheidet sich, zeigt sich, wer du bist. Hat man auch während Corona ganz gut gesehen, fand ich. Ne? Wenn es hart auf hart kommt, wenn sie echte existenzielle Situationen, Krisen kommen, zeigt sich genau, wer du bist. Bist du, rennst du weg oder kämpfst du? Kümmerst du dich nur um dich oder hilfst du auch anderen?
Ja.
Verkriechst du dich oder kommst du raus? Denkst du nach hinten und ins Problem rein oder suchst du Lösungen? Und das ist etwas, was ich in diesen Gebieten, in diesen extremen Situationen, Regionen sehr stark gelernt habe und was ich dann auch immer durchgekämpft habe. Ne? Sag, Michael, dass die jetzt da in einem Flüchtlingscamp im Sudan, dass die jetzt da anfangen, Musik aus dem Transistorradio zu hören und zu tanzen. Das nehmen wir raus, oder? Aus dem Text. Sag ich, nee, tut mir leid, das können wir nicht rausnehmen. Also wenn das handwerklich nicht gut eingebettet ist, dann können wir darüber reden. Aber das bleibt drin. So, warum? Weil das sind die Würdemomente letztendlich. Wenn Menschen trotz ihrer verheerenden Situation, in der sie leben, trotz ihrer Todesangst und oder Not oder Hunger, wenn die dann plötzlich mal so einen Ausbruch von Lebensfreude und haben und das ist das, wo wir Menschen sind und wo sie ihre ganze Würde zeigen und das muss man da nicht dazu schreiben, das versteht man beim Lesen oder beim Schauen des Films oder wenn ich jetzt die Situation vielleicht schildere, das versteht man automatisch, ne? Also das muss natürlich rein und das heißt, ich habe diese Learnings gehabt darüber, wer bist du, wie tickst du, auch in Bezug auf mich selbst und auf uns Menschen insgesamt. Und ich glaube auch, dass Menschen, wenn sie an solchen Weggabelungen stehen, das ist also die Brücke zu heute, Menschen in unserer Gesellschaft, da höre ich oft so den Satz, Mensch, Herr Obert, also ich habe gesehen, was Sie alles erlebt haben, da musst du mein Problem, das sind doch totale Luxusprobleme, die wir hier haben. Ne? Mhm. Und das ist eben die Kunst, das nicht zu machen, das nicht zu bewerten. Genauso wenig, wie du den Schaman bewertest, der mit rohen Eiern heilt, bewertest du den Menschen, der jetzt hier ein Problem hat, was er vielleicht oder sie vielleicht als Luxusproblem sieht, in Relation zu dem, was er oder sie denkt, was ich schon erlebt hätte. Also
ja, diese Vergleiche auch nicht zu ziehen zu einer anderen Person, die ich vielleicht auch sogar gar nicht kenne. Genau. Also jetzt sehr, sehr wenig kenne, kennen ja wahrscheinlich die Menschen dich auch wenig, die mit dir erstmal arbeiten.
Ja.
Ja. Ich habe noch eine Frage, noch eine Rückfrage. Du hast auch von Menschen gesprochen, die in mir erstmal so Angst ausgelöst haben. Massenmörder, Terroristen, hast du gesagt. Was hat dich an diesen Menschen überrascht? Oder wo hast du auch gemerkt, so, oh, hätte ich gar nicht gedacht?
Also wenn es dir recht ist, antworte ich wieder mit einer Geschichte, einer Begegnung.
Immer gern.
Da müssen wir überlegen, wann es gewesen. Also auf jeden Fall noch zu einer frühen Zeit, Somalia, Mogadischu, aus meiner Sicht die mit Abstand in der Zeit zumindest gefährlichste Stadt der Welt. Ne? Also du musst dir vorstellen, das ist eine sehr große Stadt, die aussieht wie eine sehr zerstörte Stadt in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur da ist keine einzige Bombe abgeworfen worden. Die ist über Jahrzehnte alles von Hand sozusagen mit Handwaffen niedergemäht. Also eine riesige, unfassbare Kriegsruinenlandschaft, in der die Menschen versuchen, irgendwie zu überleben und wo es unterschiedliche Frontlinien durch die Stadt gibt, mit unterschiedlichen Gruppen, die sich und eine Regierung, die irgendwie so einen kleinen Zeltplatz, großen Palast irgendwie beherrscht und sonst in der ganzen Stadt und in dem Land eigentlich überhaupt nichts. Und da war ich mit Jan Grarup, mit dem Fotografen Jan Grarup, 12 Tage unterwegs, weil, und das finde ich, sagt einfach auch nochmal so, glaube ich, ganz viel über mich und wie ich die Welt sehe. Ich hatte auf einem vorhergehenden Trip in einem der Nachbarländer gehört, dass es in Mogadischu einen neuen Bürgermeister geben soll. Und dass der jetzt alles richten würde, was die Weltgemeinschaft in 20 Jahren nicht auf die Reihe gekriegt hat, soll jetzt dieser Bürgermeister. Und dann fing ich an nachzuforschen, da stellte sich raus, das ist ein Exil-Somali, der in London ein Internetcafé-Besitzer aus Süd-London, der, weil der Vorgänger, der Bürgermeister, wie dessen Vorgänger und die anderen Vorgänger keine lange Überlebenszeit hatten, hat er dann gesagt, ich mach's. Hat seine Familie, sein sicheres Leben, sein Internetcafé in Süd-London zurückgelassen und ist zurück nach Mogadischu geflogen, um als Bürgermeister der Hölle, wie ich ihn dann genannt habe, diese Stadt zu retten. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das ist einfach auch so ein Visionär, der seiner Vision folgt und der daran glaubt, dass er was ändern kann und dass er was voranbringen kann. Und es ist so eine fantastische Geschichte, dass ich ihn dann kontaktiert habe über Verbindungen, die ich hatte. Und er sagt, ja, also ihr könnt gerne kommen, aber um euer Überleben müsst ihr euch selbst kümmern, weil ich kann mich nicht mal um mein eigenes Überleben kümmern. Also das müsst ihr irgendwie selber regeln. Okay, dann haben wir da so ein kleines Setup. Das wäre auch nochmal eine Geschichte für sich, wie man sowas macht. Ne? Aber wir haben dann das Setup letztendlich mit einer eigenen kleinen Miliz letztendlich, die nur die Aufgabe hatte, uns zu schützen. Und dann waren wir dann da eben 12 Tage unterwegs. Und im Rahmen dieser Recherche, da gibt es einen Moment, der sich auf deine Frage bezieht, wie geht's dir in solchen Momenten, wenn du mit solchen extremen Menschen zu tun hast? Unser Übersetzer, der dann auch von vor Ort ist, ne, und der dann auch so ein bisschen die Schritten zieht und Verbindungen hat und die Augen und Ohren aufsperrt, was könnte für uns interessant sein in der Zeit, in der wir da sind. Bei Geschichten ist es ja immer wichtig, gerade die andere Seite letztendlich auch. Ne? Also klar, du kannst immer schön über die Opfer schreiben und über den Bürgermeister und so, aber zu einer echten Geschichte gehört die andere Seite. Und die andere Seite ist hier Al-Shabaab, eine Terrormiliz, die seit Jahren diesen Krieg letztendlich führt, neben anderen Splittergruppen. Und deren Spezialgebiet ist es, sich auf dem Markt irgendwie in die Luft zu sprengen. Und jetzt kommt der Übersetzer und sagt, hey Michael, die haben so einen Selbstmordattentäter von Al-Shabaab verhaftet. Der hatte seine Sprengweste an und im Prinzip den Daumen auf dem Auslöser. Und die haben den in der letzten Bruchteil von der Sekunde, haben die den da überwältigt und haben den dann in Geheimgefängnis, Somalia, Mogadischu, Geheimgefängnis, der Onkel unseres Übersetzers, ne, und sein Onkel und wie das halt so läuft in Afrika und ob wir den mal treffen wollen. Also wir ins Auto, durch diese Ruinenlandschaft der Stadt, vor uns zwei bewaffnete Pickups, hinter uns zwei bewaffnete Pickups, in dieses Geheimgefängnis rein, durch Verliese und so weiter. Und wir kommen da unten an. Und da sitzt halt dieses Männchen irgendwie. Also wir hatten dann gesagt, schon, wie lange haben wir Zeit? Und er meinte, wir haben 15 Minuten. Dann habe ich zu Jan, dem Fotografen, gesagt, ist es okay, wenn ich 10 Minuten habe? So. Und ich möchte mit ihm alleine sein. Ne? Also er war da alleine drin. Da war so eine Tür, wie im Film, eine Holztür mit so einem Fensterchen. Und das heißt, ein bewaffneter Guard ist dann mit reingegangen. Unser Übersetzer und dieser Selbstmordattentäter von Al-Shabaab. So. Und dann haben wir uns 10 Minuten unterhalten und dann hatte Jan eben noch 5 Minuten hinterher, um ein Bild zu machen, wenn er denn wollte. So. Und das war ganz, 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 ganz spannend, weil in dem Moment, wo du dich mit so jemandem zusammensetzt, entscheidet sich in der ersten Sekunde, ob der mit dir spricht oder nicht.
Das ist mir gerade als allererstes durch den Kopf gegangen, wie du das geschafft hast. Und du hast es aber vorhin schon gesagt, es scheint von dir eine geheime Kraft zu sein, ganz schnell Vertrauen aufzubauen.
Genau so ist es. Irgendwie baut sich dieses Vertrauen auf. Und ich glaube, dass Menschen, selbst solche extremsten Menschen, dass die verstehen oder zumindest erahnen, dass ich sie nicht in eine Schublade gesteckt habe und dass ich ein aufrichtiges, ehrliches Interesse habe daran, wer bist du?
Ja. Und ich habe gerade auch gedacht, dieses vorurteilsfrei und dieses wahrscheinlich auch wohlwollend, egal was du gerade für eine Überschrift trägst.
Genau.
Nämlich der Selbstmordattentäter.
Genau. Ist es so? Genau. Also es ist halt jetzt nicht der Selbstmordattentäter, sondern es ist halt der Mohammed. Und er und ich, wir sitzen da jetzt, wir haben 10 Minuten. Und mein Interesse ist, besser zu verstehen, und das ist ja so ein bisschen die Verbindung zu deiner Frage, besser zu verstehen, wer bist du, wie tickst du, was bringt dich dazu, dich auf einem Markt in die Luft zu sprengen? Kinder, dein eigenes Volk. Ne? So. Und das ist niemals möglich in so einem Gespräch, nicht mal wenn das Gespräch 20 Tage dauern würde, das rauszufinden. Aber über die vielen, vielen, vielen Hunderten von Gesprächen, die ich geführt habe, setzt sich vielleicht allmählich so ein Bild zusammen und es ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und bei ihm war es halt so, also ich wusste, ich habe 10 Minuten und die Eingangsfrage war, wie geht's dir und wie geht's deiner Familie? Und ach, du hast Kinder, rauchst du Zigarette, wie geht's deinen Kindern, wie alt sind die, was machen die? Und dann entsteht da so ein Mensch, ne? Die Uhr tickt natürlich, ne? Von den ersten 10 Minuten sind schon 5 weg, von den einzigen 10 Minuten sind schon 5 weg. Und da ist irgendwie aber jetzt was entstanden, so, und dann spult er da sein dogmatisches Zeug ab, was er da irgendwie gelernt hat. Und am Ende haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Und meine Abschlussfrage, weil ich ja immer sehr viel frage in solchen Situationen, meine Abschlussfrage ist immer, willst du mir noch mal was sagen oder so? Das war fast schon was Freundschaftliches, diese 9,5 vergangenen Minuten. Und dann sagt er zu mir, geh mit Gott oder sowas und nur, dass du Bescheid weißt, wenn ich dich draußen treffen würde, würde ich keine Sekunde zögern und dich erschießen.
Oh Gott.
Ja. Ist ja krass. Also ich der Feind, Amerika und der Westen. Wir haben diese 9,5 Minuten über unsere Familien gesprochen, geraucht. Ich habe mich interessiert für seine Dogmatik, wie er da reingekommen ist. Wir haben ein super Gespräch und er sagt, in jeder anderen Situation außerhalb dieses geschützten Zeitfensters würde ich keine Sekunde zögern und dir in den Kopf schießen. Das hat er gesagt, wörtlich. Ja. Es war so, das ist etwas, was mich jahrelang beschäftigt hat und da habe ich auch lange nicht mehr drüber nachgedacht. So.
Ja, ja.
Aber das ist so, also das hat, das verdeutlicht, finde ich, auf einer sehr, sehr, auf so einer Mikroebene von so einer Begegnung, welche Macht Dogmen haben und Ideologien haben, letztendlich, egal wie sie aussehen, dass wir alle möglicherweise total gebrainwashed sind. Von welcher Art von Ideologien auch immer wir in uns tragen, jeder hat die ja, es geht ja gar nicht anders. Und er hat halt seine und ich habe meine und die anderen haben halt ihre und wir sind eigentlich total gebrainwashed von diesen ganzen Strukturen, in denen wir unterwegs sind. Und es gelingt ganz, ganz selten, einfach so aus diesen Strukturen auszubrechen oder in so eine Helikopter-Vogelperspektive reinzugelangen und mal zu sagen, hey, was treibt mich eigentlich, ne? So.
Total. Und wenn du sagst, wir sind alle gebrainwashed oder wir haben alle unsere Ideologien, was wäre aus deiner Sicht ein erster Schritt, immer mal wieder das ein Stück weit aufzubrechen?
Ja, ich glaube eben genau solche Erfahrungen. Ne? Das muss ja nicht irgendwie sein, dass man jetzt mit einem Selbstmordattentäter in Mogadischu im Geheimgefängnis einen 10-Minuten-Chat hat, sondern es genügt einfach, ich sag mal, die Perspektive regelmäßig zu wechseln, regelmäßig für Abstand vom eigenen und von sich selbst zu sorgen. Der Sprech da draußen wäre vielleicht sowas wie aus der Komfortzone sich rauszubegeben oder so, ne? Aber was ich meine, ist wirklich sich einem anderen Milieu mal auszusetzen, vielleicht auch nur für einen halben Tag in der Nachbarschaft mal irgendwie auf die andere Straße zu gehen und dort mal irgendwie was in sich aufzunehmen, was man so nicht vermutet hätte, um sich permanent ein Stück weit selbst zu irritieren.
Absolut. Ja. Deswegen gibt es den Podcast unter anderem.
Ja, ist doch super. Ja.
Ich glaube eben, das, was du sagst, andere Perspektiven, heißt für mich eben auch, ganz viel mit anderen Menschen ins Gespräch zu gehen. Und wie du halt sagst, vielleicht im besten Falle auch das Umfeld mal mit da reinzugehen, aber dieses sich gegenseitig zuhören.
Ja, und vor allen Dingen auch so auf so einer, also sich zuhören, sich austauschen und dann am besten gepaart mit einer Erfahrung in irgendeiner Form, ne? Also mit Essen, auf dem Markt tanzen, was immer, das ist ganz egal, irgendwas, was so psychoemotional über die Information und den rein kognitiven Austausch hinausgeht. Ne? Da viele Begegnungen und Gespräche haben das schon. Ne? Da braucht es nicht noch mal was anderes. Aber damit das dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit kriegt, das ist halt Reisen per se, also die Art von Reisen, die ich meine jetzt. Ich sag mal, der Urlaub, Ballermann-Urlaub oder so, ne? Also auch ohne Wertung, das kann super funktionieren und bestimmten Zweck erfüllen, aber nicht den Zweck, über den wir gerade sprechen. Sondern es muss irgendwie ein Aufbruch sein, was Ungewisses damit zusammenhängen, etwas, was man zu überstehen hat, eine Konfrontation oder eine Begegnung mit etwas ganz Andersartigem. Und das kann jeden Tag überall stattfinden, in der Nachbarschaft, im eigenen Haus, in der eigenen Familie.
Was braucht man, um genau das in Angriff zu nehmen? Was glaubst du, was braucht man in seinem eigenen persönlichen Rucksack?
Neugier, Offenheit, Selbstvertrauen, Vertrauen, ein bisschen Abenteuerlust. Haben die meisten Menschen ein bisschen Mut, ja, ein bisschen Abenteuerlust, Mut. Ja.
Ist es vielleicht auch ein bisschen Demut?
Also ich bin sicher, dass man das Demut in Verbindung mit Dankbarkeit auch eine sehr, sehr hilfreiche Eigenschaft ist. Ich weiß nicht, ob sie besonders hilfreich ist, um diesen Schritt über die Straße zu machen. Ja, Vertrauen, Zutrauen, Neugier, Offenheit, Interesse. Ja, solche Dinge. Und jetzt gar nicht, weil ich damit irgendwie was bewirken will. Also nicht, weil ich gehe jetzt nicht über die Straße und setze mich da mal irgendwie mit der rumänischen Familie hin, weil ich jetzt mein Persönlichkeitswachstum in irgendeiner Form ankurbeln möchte, sondern weil es mich einfach interessiert, wie Menschen in meiner Straße leben, was die umtreibt, wie die ticken. Und
es geht nicht um die Bereicherung, sondern es geht um dieses pure Interesse und die Offenheit anderen Menschen gegenüber, dem Leben, die Perspektiven.
Genau, und hinterher der Effekt, wenn man das regelmäßig macht, öfter macht, ist dann eben eine Form von Perspektivenerweiterung, Horizonterweiterung. Und da wären wir dann eben genau bei deiner Frage, was braucht es, um die eigenen Strukturen, Mechanismen, Ideologien oder Dogmen, Glaubenssätze, Gedankenkonstruktionen transparent zu machen, auf den Tisch zu holen, weil ich erinnere mich, in Nigeria hat mich mal eine Frau gefragt, ich bin mal 7 Monate den Niger runtergefahren, der drittgrößten Fluss Afrikas, von der Quelle bis zur Mündung. Und in Nigeria, so im letzten Monat, schon fast im Niger-Delta, also der fließt von Guinea, Mali, Niger, streift den Benin und dann Nigeria, unten Richtung Mündungsdelta in Nigeria, war ich mal sehr lange Zeit mit dem Volk der Ijaw zusammen. Und die fanden das fantastisch. Ich war der erste Mensch, den sie getroffen haben, der den ihren Fluss auf gesamter Länge bereist hatte. Und sie wollten alles wissen und haben mich im Gegenzug eingeweiht in einen Geheimkult. Mhm. Und in der Zeit hatte ich mal so eine Begegnung, die so andockt mit über die Straße gehen, selbst über sich etwas lernen, indem man etwas begegnet, was ganz anders ist. Da gab es eine Frau, die musste außerhalb des Dorfes leben. Und die war schon also uralt, ne? Keine Ahnung, 60, und 60 ist wahnsinnig alt, durchschnittliche Lebenserwartung 48 oder sowas, ne? In diesen Wäldern. Und dann verriet sie mir eines Nachmittags den Grund, weil sie sich regelmäßig in eine Fledermaus verwandelt. Und dann sozusagen die Dorfgemeinschaft habe Angst, dass sie in Gestalt der Fledermaus ihren Kindern was antun könnte. Und gleichzeitig kommt die Dorfgemeinschaft, steht Schlange, um davon zu profitieren, was diese Frau als Fledermaus herausfindet. Dieser Mix zwischen wir brauchen dich und wir haben eine Todesangst vor dir. Und das war auch wieder so ein Moment, ne, wo du dann so gemerkt hast, okay, 2 Möglichkeiten. Entweder, wie soll das gehen? Mensch transforms to bat. Wie soll diese Verwandlung stattfinden? Oder eben, oh wow, das ist ja spannend, ne? Und dann hatte sie doch so ein leichtes Gefühl. Mir ist es nicht ganz gelungen, in meiner Überraschung das so wegzudrücken und da ganz aus mir herauszutreten und sagen, okay, diese Facette von mir, wie soll das funktionieren, war doch noch irgendwie spürbar für sie. Und dann hat sie mir einen Tee eingeschenkt. Und dann hat sie mich gefragt, wie das nochmal genau sei, dass wir sonntags unseren Gott aufessen in der Kirche. Krass. Und das sind die Momente, wo du in der Begegnung mit jemand anderem, jeder Mensch lebt auch ein Stück weit, wir leben alle in einer Welt, aber der andere, jeder lebt in seiner eigenen Welt, und in dem Moment, wo es dir gelingt, etwas mit einem Menschen in seiner eigenen Welt zu teilen, bist du immer auch mit dir selbst konfrontiert und mit deinen Mechanismen. Ja. Das heißt, sie hat mich mit meiner, ich sag mal, religiösen, gesellschaftlichen Prägung konfrontiert. Mit einem Element, wo sich keiner Gedanken machen würde, dass sich Menschen, katholische Menschen in der Kirche so eine Hostie essen und das als Leib Gottes betrachten. hat sie mich sehr freundlich, sehr direkt und sehr entwaffnend mit dieser einen Frage eben genau zurückgeholt auf den Boden. Und dann hat sie mich in den nächsten Wochen in ihre Welt da auch mitgenommen, in die Welt der Fledermausfrau. Ne? Und es war sehr faszinierend, fantastisch zu sehen, wie das alles funktioniert, ne? Wie das alles entstanden ist, dass es vor ihr schon Millionen von Fledermausfrauen gegeben hat, dass das einfach jetzt nicht irgendwelche abstrusen, weirden Stories sind, sondern dass das eingebettet ist in einen ganzen Kosmos von Querverbindungen. Ne?
Ja, ich musste gerade auch ans Universum denken, es spielt alles zusammen, es steht alles in Verbindung miteinander.
Ja.
Und ich musste jetzt immer wieder daran denken, an die Frage, und welche Geschichten möchtest du glauben? Also sich auch das immer mal wieder zu fragen, welche glaube ich und welche möchte ich auch glauben, und mich vielleicht auch, so kam es jetzt bei mir auch so an, für welche Geschichten möchte ich mich auch entscheiden? Und ich habe die Entscheidung, ich kann mich dafür entscheiden. Mhm. Du hast von Selbstverantwortung heute schon gesprochen. Vielleicht ist es auch die Verantwortung, meine Geschichten zu prüfen.
Unbedingt. Also welche Geschichte möchte ich glauben? Also erstmal meine eigene. Also ich möchte einfach sicher sein, dass die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle, und Teil davon habe ich jetzt heute mit dir geteilt oder teile ich gerade noch mit dir, dass die einfach wahrhaftig ist. Wahrhaftig finde ich ein gutes Wort. Das hat noch mal ein bisschen was anderes als wahr oder falsch, schwarz oder weiß.
Absolut.
Weil wenn man sich, wie ich, lebenslang mit Geschichten erzählen, Storytelling und so weiter befasst hat, in unterschiedlichsten Kulturen, bin ich natürlich auch irgendwann an dieses Element der Erinnerung gekommen. Und das heißt, wenn wir über wahr, falsch, wahrhaftig oder nicht wahrhaftig sprechen, dann landen wir früher oder später beim Thema der Erinnerung. Und das ist ganz spannend, dass wenn du, keine Ahnung, 20 Menschen in eine bestimmte Situation packst und du fragst sie 2 Stunden hinterher nach der Situation, unabhängig voneinander, es ist oft kaum feststellbar, dass das wirklich dieselbe Situation gewesen ist. Das heißt, unsere Erinnerung und die Geschichten, die daraus erwachsen, die Geschichten über uns selbst und auch die Geschichten über andere, die sind eben sehr stark geprägt von der Art und Weise, wie wir ticken, wer wir sind. Ja. Ich wollte vor ein paar Jahren, wollte ich mal jonglieren lernen. Und ich wohne in Kreuzberg, in Berlin, in Kreuzberg, und hatte im Görlitzer Park, Argentinier war es, glaube ich, erinnere mich aber nicht mehr genau, gesehen, der wunderbar jongliert hat mit keine Ahnung wie viel Bällen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er es mir nicht mal beibringen kann, so zumindest mal mit rein. Und dann hat er mir das so in 30, 40 Minuten, konnte ich schon die ersten paar Runden drehen. Und interessant war, als ich aus dem Görlitzer Park rausgekommen bin, waren überall Jongleure. An der Kreuzung, am Ostbahnhof, am Alex, an der Ampel, überall haben Leute jongliert. Die haben natürlich schon die ganze Zeit jongliert. Nur sind sie mir einfach nicht aufgefallen. Ich hatte nicht die Aufmerksamkeit für Menschen, die jonglieren, weil ich hatte die Erfahrung, dass ich selbst jonglieren gelernt hatte, davor nicht gemacht. Also sind die durch mein Raster gefallen. Das heißt, wir erleben Situationen durch unser Raster. Das Raster hat sich lebenslang geformt. Bestimmte Dinge bleiben hängen, andere fallen durch, und bei unterschiedlichen Menschen bleiben unterschiedliche Dinge hängen, und die Geschichten, die daraus entstehen, sind dann auch unterschiedlich. Und damit ist natürlich dieses Thema wahr, falsch, wahrhaftig, nicht wahrhaftig, Selbstverantwortung, gerade auch als Journalist, als der du ja multiplizierst und auch im Bereich des Qualitätsjournalismus zumindest einen sehr, sehr hoch gesteckten Ethos hast, mit sehr vielen Verpflichtungen der Wahrheit gegenüber. Ja. Trotz allem Tür und Tor geöffnet der Subjektivität und das, was ist bei mir im Raster hängen geblieben und was ist eben durchgefallen. Na, von daher, um deine Frage nochmal so vielleicht auf den Punkt zu beantworten. Also, welche Geschichte möchte ich glauben? Meine eigene. Möchte mir irgendwie innerhalb meines Rasters sicher sein, dass die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle, dass die stimmt, dass ich mir nichts vormache, dass ich es mir vielleicht auch nicht einfach mache in bestimmten Situationen, indem ich einfach Manager bleibe, weil ich mir gut zu erzählen gelernt habe, dass das schon irgendwie okay ist, Manager zu sein. Also sich mit den eigenen Geschichten versuchen zu überlisten. Das wäre für mich eine Katastrophe persönlich. So. Und dann möchte ich Geschichten vielleicht gar nicht weiter glauben, die so, wo es nicht um die Wurst geht. Ja, also wo ich sage, das inspiriert mich, ob das jetzt, wie das im Raster zustande gekommen ist, mir wurscht. Und dann gibt es natürlich Geschichten, die gar keine Geschichten sind, sondern Fakten. Da kommt jetzt der Journalist und der Mensch, der uns Störgewalt auch um unsere Demokratie fürchtet, nochmal durch. Ich brauche, wie wir alle, glaube ich, Fakten, denen ich Glauben schenken kann. Und das ist die Aufgabe von hochwertigen Journalismus, dazu beizutragen. Und dafür haben wir demokratische, ethische Werte, auch in der Politik und so weiter. Und muss aber zugeben, dass mir das selbst immer so ein bisschen immer schwerer fällt, zu filettieren. Was kann ich glauben und was kann ich nicht glauben? Da geht es weniger um Geschichten, Stories, sondern häufig um etwas, was als Fakt rüberkommt, in Wahrheit aber einfach keiner ist. Ne?
Absolut. Und wenn man sich die Entwicklung so ein bisschen anschaut, dann scheint es ja auch zukünftig schwieriger zu werden. Was ist Fakt, was ist weniger Fakt? Und ich habe noch eine Frage zu der Wahrhaftigkeit. Wie kann ich an die Wahrhaftigkeit meiner Geschichte glauben? Wie schaffe ich das? Bei all dem, was auch drumherum ist, an Menschen, die einen sagen, das stimmt doch nicht, oder auch irgendwie immer einen guten Ratschlag haben oder es besser wissen. Wie schaffe ich das, an die Wahrhaftigkeit meiner Geschichte zu glauben?
Also das fällt für mich so in zwei Teile. Ne? Das eine ist die Geschichte, die ich schon zurückgelegt habe. Und das andere sind die Kapitel, die noch zu schreiben sind, um mal bei dem Bild zu bleiben.
Die Geschichten, die noch nicht erzählt sind.
Genau, die noch nicht erlebt sind, die noch nicht erfahren sind, die noch nicht mal vorgezeichnet sind in irgendeiner Form. So, und die erste Hälfte, das ist auch schon oft gar nicht so leicht an die Geschichte. Ich habe zum Beispiel sehr viele Klienten, die erzählen, sie haben sich sehr lange eine Geschichte über sich erzählt als High Performer, als Geschäftsführerin, als Vorstände, als Politiker. Und die Geschichte hat alleine dem Zweck gedient, auf Kurs zu bleiben und zu performen. Das ist aber nicht die wahrhaftige Geschichte. Die ist nur Teil, im besten Fall noch ein größerer Teil davon. Es gibt aber eben noch Teile der Geschichte, die müssen noch in die Wahrhaftigkeit hinein gestaltet werden, sage ich mal. Ich glaube, wenn ich mir vorstelle, so wie du es vorhin gemacht hast, also für diese zurückliegende Etappe, wenn ich heute sterben würde, wie würde ich auf mein Leben zurückblicken? Und die Antwort dann nach Wahrhaftigkeit zu scannen, sozusagen. Also diejenigen Menschen, die, so wie du es vorhin beschrieben hast, und zu denen würde ich mich auch zählen, die zurückblicken und sagen, das war gut. Es war nicht alles schön, aber das war insgesamt gut. Es war ein gutes Leben, freue mich. Ich konnte auch viel Sinn und ich habe auch andere Menschen bei etwas unterstützt, weiterzukommen und so weiter. Ich glaube, dann ist die Geschichte bisher wahrhaftig. Und dann ist es auch nicht so eine große Herausforderung, die ungeschriebenen Kapitel in die Zukunft wahrhaftig zu gestalten. Ne? Wohingegen, wenn ich in dieser letzten Sekunde denke, shit, so viele Dinge, die ich gerne gemacht hätte, aber nicht gemacht habe. So viele Abbiegungen, die ich genommen habe, aber irgendwie wollte ich das doch eigentlich gar nicht. Dann ist sie bisher nicht wahrhaftig oder nicht besonders wahrhaftig gewesen, die Geschichte. Und dann wird es auch eine größere Herausforderung, den zukünftigen Teil der Geschichte wahrhaftig zu gestalten. Die gute Nachricht ist, ich glaube, dass das möglich ist. Ne? Also absolut. Die Vergangenheit können wir nicht mehr umdrehen, deswegen macht es auch keinen Sinn, in so einer Wehmut über versäumte Möglichkeiten. Das habe ich sehr, sehr oft im Coaching. so ein Saadat und so ein bisschen so ein Jammertal, das wir dann da durchschreiten, davon wegzukommen und zu sagen, so wie wäre es denn in Bezug auf meine nächsten Etappen richtig gut für mich, ne? Und was, wer außer mir hat dann noch was davon? Und also so die ganzen Fragen, die wir auch aus dem systemischen Coaching letztendlich mitbringen, ja.
Was immer sehr schöne Fragen sind. Ja. Ich würde jetzt gerne zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und ich finde, sie knüpft eigentlich ganz gut an, nämlich, wer hat dich motiviert oder wer war dein Vorbild und warum?
Ja, ich habe ja von diesem Bürgermeister der Hölle von Mogadischu schon gesprochen und meine Texte, mein Film, meine Bücher, die sind voll von diesen Männern. Ne? Es sind immer Männer. Vielleicht hat das was mit der frühen tragischen Geschichte meines Vaters zu tun und dass ich keinen eigenen Vater dann hatte danach und mir letztendlich nicht genau angucken konnte, wie geht das alles? Mann sein, voranschreiten, Herausforderungen meistern, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Und dann habe ich mir eben diese Männer gesucht, die mich da inspiriert haben. Und da gibt es reihenweise Menschen. Also es gibt den Bürgermeister von Mogadischu, Internet-Café-Besitzer aus Südlondon, der als Bürgermeister der Hölle die gefährlichste Stadt der Welt retten möchte. Ich durfte mal in den frühen 90ern Nelson Mandela kennenlernen in einer meiner ersten Assignments in Südafrika als Journalist. Wow.
Wie war diese Begegnung?
Ja, ich habe ihn gefragt, als wäre das sozusagen schon so ein Schattenwerfen über die Jahrzehnte in die Zukunft, meine eigene Zukunft. Ich habe ihn gefragt, unter anderem, was ihm die Kraft gegeben hat, 27 Jahre im Gefängnis zu überleben. Und er hat gesagt, er war ja so ein sehr ruhiger, zurückhaltender, auch humorvoller, mit einem ganz verschmitzten Humor ausgestatteter Mensch. Und er hat gesagt, die Gewissheit, dass in Südafrika eines Tages Weiße und Schwarze nebeneinander im Bus sitzen dürfen. Das hat ihm die Kraft gegeben, ne? Also diese Vision. Wow. Ich denke, es ist kein Zufall, dass mein Thema jetzt als Coach das Thema persönliche Vision finden, definieren, entwickeln und ins Leben bringen ist, weil ich diese ganzen Visionäre, die wie Mandela sehr, sehr, ich sag mal, sichtbar waren, aber dann auch eben solche Menschen, von denen man nie erfahren hätte, wenn ich sie nicht ausgegraben hätte, wie der Bürgermeister von Mogadischu. Oder es gab im Island, war ich mal in so einem ganz entlegenen Gegend, da hatte so ein Mann aus Reykjavik, aus der Hauptstadt, hatte sich so eine alte Fischfabrik-Ruine gekauft. Mhm. Für ein Apfel und ein Ei. Und nebendran gab es ein altes Gästehaus für die Arbeiter. Und er und seine Frau haben das wieder aufgebaut. Und während sie dann so im Haus unterwegs war, ist er morgens aufgestanden, hat sich in die Fischfabrik eingeschlossen, den ganzen Tag da drin, den alten Schrott zusammengeschweißt. Und er wollte diese ganze Fischfabrik zu einem einzigen Kunstwerk. Das war seine Vision. Und das war auch so faszinierend. Also, deine Frage zu beantworten, all diese Menschen, die eine klare, für sich klaren Fixstern am Horizont hatten und unbeirrt und entschlossen darauf zugegangen sind. Und diese Entschlossenheit entsteht ja letztendlich dadurch, dass der Fixstern da ist und dass ich dann auch weiß, okay, das ist meine Richtung, auch wenn es mal komplex, durcheinander, unrund wird. Ich habe immer diesen Leuchtturm, auf den ich letztendlich zugehen kann. Und diese Menschen, die haben immer eine fantastische Ausstrahlung auch. Ne? Also die haben einfach so eine Aura, weil die so zen sind mit sich und so, ja, so geradeaus letztendlich. Ne? Das fand ich immer schon sehr, 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 sehr inspirierend. So.
Ja, was soll ich sagen? Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie so Menschen einen auch Kraft geben können und wie es auch auf einen abfärben kann und sich vielleicht auch genau diese Vorbilder zu suchen, wo man auch selber bestärkt wird in seiner eigenen Richtung, in seiner eigenen Vision. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Ah, okay. Das ist spannend. Was könnte das für eine Frage sein? Wann hast du dich zum letzten Mal richtig gespürt?
Ich werde sie sehr, sehr gerne stellen. Lieber Michael, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, möchte ich mich von tiefstem Herzen bedanken für die Geschichten der Welt, die du in diesem Podcast geholt hast, für die vielen Farben von grau, schwarz bis bunt, für die Wahrhaftigkeit deiner Geschichte und für den Zuspruch, den du mir indirekt gegeben hast in meine Vision, in meine Richtung.
Ja, ganz herzlichen Dank dir, dass du mich eingeladen hast. Gut, auch super Fragen und ich finde das toll, dein Podcast.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dann kommt jetzt die letzte Frage und das ist die Frage, mit der wir begonnen haben, Michael. Wer bist du?
Ja, ich bin ein Mensch, der offensichtlich sehr gerne erzählt und sehr gerne teilt, der gerne auf die andere Seite reist, was immer die andere Seite ist. Ist sie das Reich des Todes? Ist sie der Rand der Welt? Ist sie ein Kriegsgebiet? Oder ist sie die persönliche Geschichte eines Menschen? Und dann von dieser anderen Seite mit den Nuggets, den Juwelen, den Lösungen der Rätsel und Auflösungen der Geheimnisse zurückkehrt und die in den Dienst von Menschen oder einer bestimmten guten, sinnvollen Sache stellt.